HR2 Kultur zum Nachhören. Camino. Wie viel Geld gibt die Gesellschaft aus, um ein Leben zu retten oder es zu verlängern? In Großbritannien existieren bereits mathematische Formeln für den Preis des Lebens, den das Gesundheitssystem zu zahlen bereit ist. Doch kann man ein Leben bepreisen? Ist man bereit, 50.000 Euro für einige Monate Lebensverlängerung zu zahlen? Das sind schwierige Fragen, die man in Deutschland noch vermeidet. Doch auch hier kann man sich dieser ethischen Diskussion nicht mehr länger verschließen. Der Preis des Lebens. Michael Hollenbach hat sich für Camino in HR2 Kultur mit der ethischen Debatte über medizinische Behandlungskosten auseinandergesetzt.
Malte Rathmann hat Krebs, Prostatakrebs, seit 6 Jahren.
Die reine Schulmedizin, da ist die Situation immer so: Der Onkologe verkauft seine Chemotherapie, der Strahlentherapeut möchte gerne seine Strahlenbehandlung loswerden und der Urologe möchte gerne operieren.
Malte Rathmann informiert sich genau, welche Therapien ihm helfen können und welche nicht.
Eine Chemotherapie werde ich nie in Anspruch nehmen, weil mir das zu sehr mein Immunsystem kaputt macht und ich möchte meine Lebensqualität erhalten. Ich habe 4 Mitglieder meiner Selbsthilfegruppe verloren, die, obwohl wir darüber gesprochen haben, zum Schluss Chemo genommen haben. Und die haben dann 6 Durchgänge gemacht und dann wurde ihnen immer bestätigt, es tut uns leid, hilft nicht mehr. Und damit war auch für die letzte Lebensphase deren Lebensqualität also ziemlich am Boden. Und das möchte ich mir ersparen. Was bringt das?
Er gehört dem Bundesnetzwerk Selbsthilfe bei Prostatakrebs an.
Die Hoffnung geben wir alle nicht auf. Wir gucken bei den Studien nach, wir gucken nicht nur hier in Deutschland, wir gucken weltweit.
Ein informierter Patient, den wünscht sich auch Wolf-Dieter Ludwig. Der Onkologe ist Chefarzt der Helios-Klinik in Berlin und Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Die Kommission informiert alle Mediziner über neue Medikamente. Gerade als Onkologe kennt Wolf-Dieter Ludwig die Hoffnungen vieler Patienten auf neue, wegweisende Wirkstoffe.
Einerseits ist natürlich der Druck der Patienten verständlich, weil sie möchten neue, bessere Medikamente haben. Und häufig suggeriert ihnen die pharmazeutische Industrie, dass diese neuen Medikamente ja bereits da sind und dass jedes neue Krebsmedikament eine deutliche Verbesserung darstellt, was natürlich nicht stimmt. Innovation bedeutet nicht therapeutischen Fortschritt, sondern bedeutet letztlich nur neues Krebsmedikament auf dem Markt, was dem Hersteller Erlöse bringen soll.
Der Markt boomt. Im vergangenen Jahr wurden 36 Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen in die Apotheken geliefert. 2014 waren es sogar 49, ein Rekord. Ein Drittel der neuen Präparate sind Medikamente gegen Krebs. Gerd Gläske ist Professor für Arzneimittelversorgung und Herausgeber des jährlich erscheinenden Arzneimittelreports.
Es zeigt sich, dass bei den neuen Arzneimitteln, die auf den Markt kommen, 40-50% onkologische Arzneimittel neu angeboten werden, ohne dass man wirklich erkennen kann, dass sie einen besonderen Nutzen haben. Diese Arzneimittel haben aber Jahrestherapiekosten von 80.000, 90.000, 100.000 und mehr Euro. Und insofern ist man dann natürlich immer ganz erstaunt zu sehen, dass man, obwohl kein Zusatznutzen erkennbar war, dennoch die Preise im Markt durchsetzen kann, weil offensichtlich der onkologische Bereich einer ist, bei dem es unfein ist, über Preise zu diskutieren. Es ist eine Erkrankung, die jemand schicksalshaft trifft und man da natürlich auch alles versuchen möchte zu therapieren.
Ein entscheidendes Kriterium für die Preisgestaltung sollte die Lebensqualität eines Patienten sein, meint Wolf-Dieter Ludwig.
Wenn ein Patient 2-3 Monate länger lebt infolge eines neuen Medikamentes und verbringt diese Zeit vorwiegend im Krankenhaus oder hat starke Nebenwirkungen, dann ist dieses Medikament kein eindeutiger Fortschritt für ihn.
Nur sehr wenige Krebsmedikamente können eine Heilung versprechen. Statistiken zeigen, bei hochgradig krebskranken Patienten verlängert sich die durchschnittliche Lebenszeit durch eine Chemotherapie um rund 2 Wochen auf etwas mehr als 6 Monate. So ist es auch bei den Tabletten, die Malte Rathmann einnimmt. Xtandi kosten 3.640 Euro pro Packung und Zytica 4.100 pro Packung.
Wenn man sieht, was da von den Herstellern an Überlebensvorteil gewährt wird und dazu die Kosten im Verhältnis sieht, dann bin ich schon erschreckt. weil das steht eigentlich in keiner Relation. Aber die Medikamente helfen eine gewisse Zeit, wie alles bei Krebs. Es hilft immer nur eine gewisse Zeit. Da muss man versuchen, eine Alternative zu finden.
Malte Rathmann regt sich darüber auf, dass die Pharmaindustrie bei neuen Medikamenten ein Jahr lang selbst den Preis bestimmen kann.
Wenn man sich das überlegt, dass meine Therapie 50.000, 60.000 Euro im Jahr kostet, das ist nicht nachzuvollziehen.
Andreas Barner ist Mitglied im Rat der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und er war bis Juni der Chef des größten forschenden Pharmaunternehmens in Deutschland, Boehringer Ingelheim. Andreas Barner hält es für legitim, dass Pharmaunternehmen im ersten Jahr die Preise selbst festlegen dürfen.
Ich glaube, sie brauchen einen Mechanismus, der sicherstellt, dass sie ein Medikament rasch einführen können. Dieser Zeit, die frei gewählt werden kann, ich glaube, das kann man vertreten, aber es verlangt dann eben Augenmaß auch auf Seiten der pharmazeutischen Industrie. Und im Allgemeinen sehe ich auch, dass dieses Augenmaß gewahrt wird.
Das Augenmaß offenbar verloren hat das amerikanische Unternehmen Gilead, das mit dem Hepatitis-Medikament Sovaldi innerhalb kurzer Zeit Milliardengewinne verdient hat. Was ist ein gerechter Preis für ein wirksames Medikament? Für eines wie Sovaldi? Andreas Bemeleit leidet an Hämophilie. Diese Bluterkrankheit wird vererbt. Das Blut, das aus Wunden tritt, gerinnt nicht oder sehr langsam. Während einer Behandlung wurde Andreas Bemeleit als Jugendlicher zudem mit HIV und Hepatitis C infiziert. Vor allem die Hepatitis machte ihm schwer zu schaffen. Da erfuhr er vor 3 Jahren von einem neuen Medikament. Sovaldi mit dem Wirkstoff Sofosbuvir.
Ich bin dann zu meinem Arzt und habe immer meine Recherchen ihm dargestellt. Bei Sofosbuvir sagt er, das ist das Präparat, das wirkt bei Ihnen, das brauchen Sie. Nur leider meinte er, er könnte es mir nicht verschreiben. Er hatte Angst vor Regressansprüchen durch die Krankenkasse, weil das Präparat sehr teuer war und weil es ja immer noch die Möglichkeit der Interferontherapie gab, die wesentlich preiswerter war.
Doch das Medikament Interferon war für den Hamburger keine Option. Risiken und Nebenwirkungen hätten für den geschwächten Körper des 53-Jährigen tödlich enden können. Sovaldi hingegen hat seinen Preis. Ein 3-monatiger Therapiezyklus mit 84 Tabletten kostete in Deutschland im ersten Jahr nach der Markteinführung rund 60.000 Euro. Eine Tablette 700 Euro. Bei Produktionskosten von maximal 2 Euro. Nach dem ersten Jahr sank der Preis um mehr als ein Viertel. Doch für Andreas Bemeleit war Sovaldi die Hoffnung aufs Überleben.
Ich sah dann, dass es für mich immer mehr notwendig wurde, eine Therapie der Hepatitis C durchzuführen, weil es mir deutlich schlechter ging von Woche zu Woche und abwarten für mich keine Option mehr war.
Doch sein Arzt zögerte noch.
Ich habe dann mit der Krankenkasse Kontakt aufgenommen und habe ihnen die Situation dargestellt. Und die sagten dann, naja, wenn der Arzt meint, dass ihnen das hilft, dann soll er das doch verschreiben. Und wir schauen hinterher, ob wir das bezahlen. Also es war so eine kleine kafkaeske Situation, die sich da so aufgebaut hat.
Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich. Er nahm dramatisch ab, war so geschwächt, dass er fast nur noch schlief. Auch psychisch war er sehr angeschlagen.
Zu dem Zeitpunkt haben wir dann überlegt, also meine Frau und ich, die Therapie ist notwendig und sie kostet Geld. Es ging damals so in Preisklasse von ca. 90.000 Euro. Das wäre also der Preis des Überlebens. Wir hatten ein paar Ersparnisse und waren dabei, uns bei Familie und Freunden das Geld zusammenzuleihen. Und mit dieser Option bin ich dann wieder zu meinem Arzt gegangen und habe gesagt, gut, wenn er mir das jetzt nicht verschreiben will, dann möge er bitte seinen Rezeptblock mit den blauen Formularen nehmen, mit den Privatrezepten und das aufschreiben. Ja, und da war er dann erstmal geschockt.
Bei einem Leberwert von 12,5 Kilopascal muss man von schweren Lebervernarbungen ausgehen, dem die Leberzirrhose folgt. Andreas Bemeleit stand damals kurz davor. Sein Wert 11,5.
Ja, es ist dann halt die Überlegung, ob man mit einem dicken Sparbuch ins Grab gehen will oder lieber dann noch ein paar Jahre weiter leben Also die Entscheidung fiel mir recht leicht.
Nach Beratung mit einem anderen Mediziner entschloss sich sein Arzt dann, ihm das Medikament Sovaldi zu verschreiben. Die Wirkungen waren enorm.
Ich hatte vorher Werte von ca. 250.000 Viren pro Milliliter und nach ein, zwei Wochen waren es dann noch 43 Stück. Also es war ein durchschlagender, voller Erfolg. Und nach einem Monat waren keine mehr zu messen. Und das ist auch seitdem nicht wieder vorgekommen, dass Viren im Blut sind. Es heißt also, von der Hepatitis C bin ich endgültig geheilt.
Andreas Barner vom Pharmaunternehmen Böhringer Ingelheim führt an, dass eine erfolgreiche Therapie, die zwar teuer sei, unterm Strich vielleicht noch Kosten sparen könne.
Ich glaube, dass vor allem der Gesundheitsbereich selbst durch bessere Therapien auch zu mehr Heilung kommt und damit auch letztlich zu tieferen Gesamtkosten führt.
So wie Sovaldi, das einen erheblichen therapeutischen Fortschritt für bestimmte Patienten bedeutet. Das sagt auch Wolf-Dieter Ludwig.
In der Schweiz werden nur Patienten behandelt mit einem fortgeschrittenen Stadium der Leberschädigung. Und das halte ich für absolut ethisch inakzeptabel. Genauso wie ich es nicht verstehe, dass ein Wirkstoff in drei Quartalen des Jahres 2015 weltweit 14 Milliarden Euro Umsatz erzielen kann, obwohl er für 11 Milliarden Euro von einer anderen Firma übernommen wurde und praktisch keine Kosten für Forschung und Entwicklung angefallen sind. Das heißt, das Geld, was man investiert hat, hat man in weniger als einem Jahr wieder eingenommen und die ganze Zeit danach ist mehr oder weniger Gewinn. Das halte ich für absurd.
Ein Medikament, das Hepatitis C heilen und Leben retten kann, ist ein Segen, sagt Andreas Bemeleit.
Ich kann nicht beurteilen, ob der Preis zu hoch ist, ob sie zu viel Gewinn machen. Ich fand die 90.000 Euro für mein Leben nicht zu viel.
Die Preise für neue Medikamente bleiben auch nach dem ersten Jahr der Markteinführung oft hoch, da die Unternehmen 20 Jahre lang Patentschutz genießen und so wenig Konkurrenz fürchten müssen. So stiegen die Kosten für patentierte Arzneimittel in den vergangenen 9 Jahren um 180%. Vor allem die Preise der neuen Generation der Krebsmedikamente seien in die Höhe geschossen, kritisiert der Mediziner Wolf-Dieter Ludwig. Allein für Krebsmittel gaben die Krankenkassen 2015 5 Milliarden Euro aus.
Die Gefahren dieser Preisentwicklung können wir am besten, glaube ich, verdeutlichen am Beispiel der USA, wo viele Patienten heute gezwungen sind, sehr, sehr hohe Beträge aus eigener Tasche für diese Krebsmedikamente zu bezahlen. Und letztlich führen die Medikamente dazu, dass viele private Haushalte dort bankrott gehen, weil sie Häuser verkaufen müssen, um überhaupt diese teuren Therapien zu finanzieren.
Doch das Problem beschränkt sich nicht nur auf die USA. Denn häufig weigern sich Krankenkassen, bestimmte Therapien zu finanzieren. Auch bei Malte Rathmann, der eine Behandlung zunächst selbst bezahlen musste.
Ich habe durchaus einen Prozess laufen gegen meine Krankenkasse, weil ich eine Behandlung durchgeführt habe, die Krankenkasse einfach nicht erstatten will. Da geht es immerhin auch schon mal um 12.000 Euro. Und ich möchte schon die Behandlung haben, von der ich überzeugt bin, dass sie hilft.
Neben der Krankheit sorgt man sich dann noch um mögliche Schulden, die vielleicht auf die Familie zukommen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten Patienten, mir geht es eigentlich ähnlich, genug damit zu tun haben, ihre Krankheit im Griff zu behalten und sie zu bekämpfen, weil das ist ja auch eine ganz schöne psychologische Belastung.
Die Last des Leidens, das Wissen um die lebensgefährliche Krankheit, lässt sich niemals verdrängen.
Ab und zu holt mich das einfach wieder an.
Nach einigen Minuten spricht Malte Rathmann weiter.
Die Armut von Patienten, das ist ein Thema, was viel zu sehr verschwiegen wird, das ist zum Teil das größere Problem als die Krankheit selber. Weil die nervliche Belastung, wie geht es mit meiner Familie weiter, wie kommen die finanziell über die Runden, das ist bei mir doch nicht anders.
So wie der einzelne Patient aufgrund der Preise für Medikamente und Therapien unter Druck geraten kann, so wird sich das, über kurz oder lang, für die ganze Gesellschaft bemerkbar machen. Gerade aufgrund der demografischen Entwicklung und der enorm gestiegenen Kosten für bestimmte Medikamente und Therapien stellen sich Mediziner wie Wolf-Dieter Ludwig die Frage, welchen Preis die Gesellschaft bereit ist zu zahlen, um das Leben, zum Beispiel bei einer todbringenden Krebserkrankung, um 2 Monate zu verlängern.
Das ist eine Frage, die man gesamtgesellschaftlich diskutieren muss. Ich glaube, wir müssen uns darüber verständigen, auch in Deutschland, was ist es uns wert, einem Patienten 3 Monate Lebenszeit zu schenken? Und da brauchen wir dann mehr oder weniger diese Diskussion, welchen Wert fordern wir für wie viel Geld? Und das ist sicherlich eine Diskussion, die kann nicht der Arzt am Krankenbett führen, die können auch nicht die Krankenkassen führen, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Diskussion. Und da muss man dann, glaube ich, auch ehrlich sein und sagen, möglicherweise für einen minimalen Nutzen 50.000, 60.000 Euro Jahrestherapiekosten, vielleicht bald über 100.000 pro Patient, ist nicht gerechtfertigt.
Das sieht der katholische Moraltheologe Franz Josef Bormann ähnlich. Die Gesellschaft, die Politik müsse Prioritäten setzen, wer was finanziert bekommt.
Ich möchte zunächst mal sagen, dass die Notwendigkeit von Priorisierungen meiner Meinung nach nicht bestritten werden kann. Also das ist natürlich klar, die Ressourcen sind immer begrenzt und es ist natürlich ein Verteilungsproblem. Es kann nicht alles das, was rein theoretisch möglich wäre, jedem zugänglich gemacht werden. Das geht schlicht und ergreifend nicht, weil das nicht zu finanzieren ist.
Also mein Eindruck ist, dass unter der Hand längst eine Priorisierung stattfindet, je nach Status des Patienten,
sagt Martin Hein, Mitglied des Deutschen Ethikrates und Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.
Der Deutsche Ethikrat hat sich dafür ausgesprochen, dass diese Priorisierungen nicht einfach willkürlich erfolgen, sondern dass für alle Patienten ein gleicher Zugang zur medizinischen Behandlung und auch eine gerechte Verteilung der vorhandenen medizinischen Ressourcen möglich sein muss.
Gleicher Zugang zur medizinischen Behandlung für alle. Nur ein frommer Wunsch.
Auch in deutschen Kliniken ist es natürlich längst so, dass die Budgets gedeckelt sind und wer dann eben zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommt, der bekommt natürlich auch diese Leistung in Deutschland nicht. Das wird aber nicht öffentlich gemacht und von daher würde ich erstmal dafür plädieren, dass wir überhaupt grundsätzlich die Frage der Notwendigkeit der Priorisierung viel stärker öffentlich diskutieren, als das bisher gemacht ist. Denn der gemeinhin Versicherte glaubt tatsächlich auch heute noch, dass alles, was möglich ist, dass er das ohne weiteres auch bekommen sollte. Und das ist natürlich ein Irrglaube.
Das sieht Martin Hein anders. Er vertraut auf das deutsche Gesundheitssystem.
Es geht um die prinzipielle Frage, was ist uns Gesundheit wert? Und es darf nicht dazu führen, dass diejenigen, die finanziell in der Lage sind, sich sämtliche Behandlungsleistungen erkaufen können und dass die anderen sozusagen auf einem niedrigeren Niveau der gesetzlichen Behandlung verharren. Das halte ich für unmoralisch, wenn wir bestimmte Patientengruppen von einer Behandlung ausschließen.
Noch seien wir nicht so weit, meint der evangelische Theologe Peter Dabrock, derzeit Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Allerdings würde er schon heute gern neue Akzente setzen. Nicht jede Therapie, nicht jedes Medikament mache für ihn am Lebensende Sinn.
Ich würde in der Tat gerne eine ethische Debatte darüber führen, ob man am erwartbaren Ende des Lebens, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Therapie durchführen kann, die wirklich eine gesundheitliche Wiederherstellung bedeutet, gen Null ist, ob man dann für 1 bis 3 Monate eine extrem kostspielige Therapie durchführen muss. Ich möchte das nicht verstanden wissen, in dem Sinne, dass man es nicht durchführen darf von Rechts wegen, sondern dass wir darüber nachdenken, wie wir diese verbliebene Restlebenszeit nutzen wollen. Ich fände es gut, wenn wir zeigen können, was auch an Lebensgewinn da ist, der nicht unbedingt unter irgendeiner onkologischen Therapie steht, sondern bei der die Palliativbetreuung im Zentrum steht.
Das sieht der Kasseler Bischof Martin Hein ganz ähnlich.
Hier kommt es darauf an, eine personenbezogene, individuelle Lösung zu finden. Das lässt sich aber nicht regeln mit einem Kriterienkatalog, der dann schablonenhaft angewendet wird.
Das ist auch meines Erachtens eine Frage der Aufklärung. Also das heißt, zu einer guten Aufklärung gehört natürlich immer auch, dass dem Patienten klar gemacht wird, was auf ihn zukommt. Vor allen Dingen aber muss ihm erklärt werden, welche Handlungsoptionen er eigentlich hat.
Auch der Freiburger Medizinethiker Giovanni Maio wünscht sich zum Beispiel bei Krebskranken einen anderen Blick auf das Ende des Lebens.
Was wir vermeiden können, ist, dass eben die Ärzte unreflektiert immer nur die Chemotherapiekeule schwingen, ohne in die Beziehung zu investieren, ohne zu sprechen.
Noch immer, so Maio, scheuen viele Ärzte das offene Gespräch mit ihren Patienten.
Wir haben ja in der Medizin eine Kultur der Hilflosigkeit und der Sprachlosigkeit, die dann dazu neigt, in den Aktionismus zu flüchten, weil man Angst vor dem Gespräch hat.
Der an Prostatakrebs erkrankte Malte Rathmann will sich aber nicht so sehr auf eine neue Gesprächskultur der Ärzte oder eine verbesserte Palliativbehandlung verlassen. Er pocht auf eine optimale Therapie, auf die besten Medikamente. Allerdings versteht er nicht,
wo ist da die Sinnhaftigkeit, ein Medikament so teuer zu machen, nur damit die Pharmaindustrie unermessliche Gewinne ausschütten kann. Das passt nicht zusammen.
Der Preis von Medikamenten, die vor allem im ersten Jahr der Markteinführung in Deutschland Tausende von Euro kosten, sind für Malte Rathmann nicht nachvollziehbar. Für den ehemaligen Chef des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim, Andreas Barner, dagegen legitim.
Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir Preise haben, die sicherstellen, dass wir weiter forschen können. Insgesamt kommen wir mit vernünftigen Preisen, die durchaus auch die Gesellschaft tragen kann, zu letztlich genügend Forschung, die wir dann wieder in neue Produkte ummünzen.
Was ist ein Leben wert? Wie viel dürfen einige Monate Lebensverlängerung kosten?
Q gleich T mal Q.
So lautet die Formel des sogenannten qualitätskorrigierten Lebensjahrs, kurz QALY genannt, wie sie beispielsweise in Großbritannien verwendet wird.
QALY ist eine Kennzahl für die Bewertung eines Lebensjahres in Relation zur Gesundheit. Ein QALY von 1 bedeutet ein Jahr in voller Gesundheit, während ein QALY von 0 einem Versterben entspricht. QALY ist damit ein Nutzwert für ein Lebensjahr. Das QALY ist die meistgenutzte Kennzahl in gesundheitsökonomischen Berechnungen.
Wäre ein QALY wie in Großbritannien und wie ansatzweise auch in den Niederlanden ein Weg für das deutsche Gesundheitssystem? Bischof Martin Hein.
Also wir haben es im Gesundheitswesen mit einer fortschreitenden Ökonomisierung zu tun, die unter dem Diktat des Neoliberalismus gerade in diesen sehr pragmatisch orientierten Ländern wie Großbritannien und Niederlande vorhanden ist. Aber aus einem ethischen Gesichtspunkt muss man so etwas prinzipiell zunächst einmal ablehnen. Es gibt keine Unterscheidung der Würde eines Menschen je nach Krankheitszustand oder nach Alter, sondern es ist eine Frage der Abwägung, die aber auch mit dem Patienten selbst oder seinen Angehörigen besprochen werden muss.
Die quasi mathematische Berechnung der Kosten eines Lebensjahres, das sogenannte QALY, soll für Transparenz sorgen, soll die Kriterien offenlegen, nach denen Therapien bezahlt werden oder auch verweigert werden müssen, falls der finanzielle Aufwand nicht mehr zu rechtfertigen sei.
Davon halte ich überhaupt nichts,
sagt der Freiburger Medizinethiker Giovanni Maio.
Ich finde, dass wir in Deutschland eine andere Philosophie haben, eine andere Vorstellung von Ethik haben, als das eben in den angelsächsischen Ländern der Fall ist. Wir können hier letzten Endes nicht so denken, wie wir das in den angelsächsischen Ländern exerziert bekommen, dass wir sagen, wir rechnen einfach aus, wie viel uns die Therapie wert ist und ab einem bestimmten Punktwert versagen wir dir die Hilfe. Und wenn wir sagen, wir helfen dir nur, wenn wir sicher sind, dass du ein Jahr länger lebst und nicht nur 6 Monate, dann ist das Abverlangen eines Verzichts von einem Menschen, den man diesem Menschen eigentlich nicht zumuten kann, nicht? Denn er hat nur ein Leben. Das ist im Grunde ein sehr utilitaristisches Denken, ein Denken, das nur quasi eine Aufrechnung von Nutzen vornimmt und insofern die Unverfügbarkeit eines jeden Menschen negiert.
Was ist der Preis des Lebens? Was sind uns 2-3 Monate Lebensverlängerung wert? Sind Preise von 1.000 Euro pro Tablette legitim oder moralisch verwerflich? Die Diskussionen über die Kosten am Lebensende werden in den kommenden Jahren erst richtig beginnen. ein Nachwort. Malte Rathmann hat seinen Kampf gegen den Prostatakrebs verloren. Bis zum Schluss wollte er bestimmte Behandlungen wie eine Chemotherapie nicht in Anspruch nehmen. Er starb, kurz nachdem ich ihn interviewt hatte, an einem Herzinfarkt zu Hause.
Der Preis des Lebens, die ethische Debatte über medizinische Behandlungskosten. Sie hörten eine Sendung von Michael Hollenbach.